Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies und willkommen zu einer neuen Folge. Eine Folge, auf die ich richtig Lust habe. Denn ich werde mit meiner Gesprächspartnerin Beate Absalon über ein Tabu sprechen, wenn es nicht sogar brechen. Es geht um Sex. Beziehungsweise nicht um Sex, sondern den Nicht-Sex. Beate hat nämlich das Buch Not Giving a Fuck geschrieben, in dem sie dazu einlädt, Sex zu entstressen und diesen Druck von außen, großartigen Sex zu haben, oft Sex zu haben, natürlich immer Bock zu haben, abzuschütteln und neue Möglichkeiten der Intimität und Beziehung zu unserer Lust zu entdecken. Wir sprechen heute also über ihr Buch und klären Fragen wie: Wie kommt es, dass Sex einen so hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und in Beziehungen hat? Warum ist es ein Tabu, keinen Sex zu haben? Wie kann Unlust und wenn wir zu ihr stehen, die Beziehung zu uns selbst und unserem Körper stärken? Warum gibt es gerade einen extremen Wandel hin zum kollektiven Abgeturntsein? Und wie können wir Wege finden, Lust und Intimität zu spüren? Und in dieses Gespräch steigen wir jetzt ein.
Hallo Beate.
Hallo, super schön.
Ich freue mich total, in diesem super süßen Setting zu sitzen. Ich kann es kurz nochmal beschreiben. Es ist wie ein kleines Zirkuszelt über uns gespannt. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Oh, schön.
Und hoffe, dass du dich genauso gleich mit mir im Gespräch fühlst. Wir starten immer rein mit zwei Fragen, die ich eingangs allen GästInnen stelle. Und zwar erste Frage: Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Am meisten schätze ich vielleicht meine Haut. Eine Freundin von mir hat so einen Begriff geprägt, Skin Bitch, mit dem sie sich und mich beschrieben hat, weil ich wirklich es liebe, alle so taktile, haptische Sensationen. Ich liebe es, gekratzt zu werden, gebürstet zu werden, wie so ein Pferd mit einer großen Bürste, wie sie so diese Wildschweinhaarbürsten oder so. I love it. So alles, was irgendwie Skin, Haut, auch so streicheln. Irgendwie, ich bin oft im Bauhaus bei so besonderen Pinseln oder so im Bastelladen und könnte ewig irgendwie mich so damit abstreicheln. Also ich schätze sehr meine Haut, weil sie bringt mir sehr viel Vergnügen.
Und wie ist das? Nächste Frage. Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, damit ihr euch besonders wohlfühlt?
Da würde ich meinen Körper auf jeden Fall erstmal ausschlafen lassen. Ganz, ganz wichtig, dass der Körper in seinem eigenen oder in ihrem eigenen Rhythmus aufstehen darf. Und dann gibt es auf jeden Fall sehr guten Kaffee. Und dann weiß ich, meinem Körper geht es sehr gut, wenn es erstmal irgendwas gibt von so einer simplen Bewegung. Ich würde dann, glaube ich, meinen Körper einladen, zusammen Qigong zu machen oder sich irgendwie auszuschütteln oder Stretching oder Yoga, irgendwie nichts Komplexes, aber irgendwie so ein wohltätiges, so erstmal in Bewegung kommen, erstmal genau so die Fasern ausdehnen.
Schön, und jetzt habe ich ja schon erzählt, du hast das Buch Not Giving a Fuck. Es geht um die Unlust, die sexuelle Unlust. Warum war es dir so wichtig, darüber zu schreiben?
Weil ich den Eindruck hatte, dass die Unlust zu Unrecht so stiefmütterlich behandelt wird und wie das Urteil steht von vornherein fest, bevor wir überhaupt uns der Sache gewidmet haben. Also das von vornherein schon feststeht, steht, das ist das Schlechte, das muss irgendwie weg. Und die Lust ist auf jeden Fall besser. Es wird quasi wie schon so hierarchisch eingeteilt. Und ich finde so, dann habe ich den Eindruck, meine Erlebenswelt wird so eingeschränkt und ich darf nur bestimmte Gefühle spüren, so die erwünschten Gefühle und die guten. Und es gibt dann wie dieses, wie so ein, hat auch sowas mit Happiness, dass man immer auch irgendwie gut gelaunt sein muss, weil das ist das Richtige und immer, also ich habe den Eindruck, meine Gefühlswelt ist so reich und das will ich ja irgendwie spüren und das heißt auch, mich auf das einzulassen, wo die Gefühle auch mal unbehaglicher sind oder gesellschaftlich nicht so einen großen Wert haben oder nicht so gejagt werden. Und dann hatte ich den Eindruck, wie so, ich wollte wie Artenschutz betreiben für so vom Aussterben bedrohte Tierchen oder Gefühlchen. Weil die Unlust eigentlich, sobald ich mich auf sie mal eingelassen habe, oder auch, ne, das ist, ich beschreibe ja viele Gefühle, die Unlust, die Langeweile, das Genervtsein, die Taubheit, irgendwie all das, wo es mal nicht kathartisch, Ekstase, toll und groß ist, sondern irgendwie diese sticky feelings, die finde ich eigentlich mega interessant. Und sobald ich mich eben auf die eingelassen habe, war es zum einen erstmal überhaupt nicht so schlimm, sondern schlimm ist eher die Bewertung, aber das Gefühl an sich ist nicht mein Feind. Und sobald ich mich darauf einlasse, hatte ich eher den Eindruck so, gerade auch weil das so gesellschaftlich einen schlechten Ruf hat, sobald ich mich aber damit beschäftige, aber neugierig, interessiert und nicht gleich wie ein Klempner, der dieses Problem loswerden muss, sondern echt wie so, hey, wer bist du denn? Ich will dich kennenlernen. Dann bin ich mir selber so nah und das hat sowas Eigensinniges und Unverschämtes. Oder ich habe dann die Art von Beziehung, die ich mit mir selber habe, ist so gestärkt, weil ich mache es nicht mehr, um einem bestimmten Bild zu entsprechen, sondern das bin nur noch ich und meine Feelings und mit denen werde ich vertraut. Und das, ja, das ist so ein unersetzbares und viel spannenderes Gefühl, als so, bei mir ist alles gut, peace out, irgendwie nur das erfüllen zu können. Ja.
Also ich hatte eine Zeit in meinem Leben und deswegen, glaube ich, habe ich mich auch so abgeholt gefühlt von dem Buch, in der ich einfach wirklich keine Lust auf Sex hatte. Und immer, wenn ich mit Freundinnen zusammensaß, haben alle davon geredet, von ihren wildesten Stories und ich weiß nicht was. Ich dachte immer so, oh Gott, und ich halt nicht. Und ich bin dann einfach still geworden. Ich habe mich sogar geschämt, dass ich jetzt nicht auch noch eine witzige, krasse, wilde, ich weiß nicht, irgendeine Sexstory dazu beitragen kann. Aber warum meinst du, habe ich mich wirklich schon gleich geschämt? Warum ist da so ein Scham mit verbunden?
Diese Erfahrung teile ich auch auf jeden Fall, dieses nicht mitsprechen können. Und warum ich es auch geschrieben habe, war, weil ich selber in so einem sehr sexpositiven Umfeld unterwegs war. Ganz viele von meinen Freundschaften sind eigentlich in so kinky, BDSMigen oder einfach sexpositiven, queeren Kontexten kommen die her. Und ich habe die alle als so befreit und schamfrei empfunden. Und dann erst mit der Zeit, nach langer Zeit der Freundschaft, gab es wie so ein wirklich vertrautes Gespräch von, oh, du, mein Partner und ich hatten ganz lange keinen Sex mehr, irgendwas stimmt da nicht. Oder ehrlich gesagt, mir kommt so aus den Ohren raus, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist wie so, eigentlich dürfen wir darüber gar nicht sprechen. Und das fand ich total krass, dass es diese freie, tabubekämpfende Umgebung gab, die aber wieder so ein neues Tabu quasi dadurch erschaffen hat, dass, genau, wenn man eben Schwierigkeiten mit Sex hat, keinen Sex hat, keine Lust hat, dann sich doch wieder irgendwie dafür schämt.
Du hast gerade schon angesprochen, dass eine Freundin dann gesagt hat, oder in deinem Freundeskreis so die Aussage aufkam, oh Gott, wir haben in unserer Beziehung weniger Sex. Und du schreibst auch in deinem Buch, dass einfach so die Wertstellung oder die Rolle von unserem Sex so krass ist und so viel vermeintlich über unseren Wert aussagt und auch den Wert unserer Beziehung, die wir führen. Ich weiß auch immer so, wenn wir zusammen sitzen mit Freundinnen und eine ist irgendwie von uns so, es kriselt oder einer, das ist immer so, ja, aber habt ihr denn noch Sex? Also so, als würde man das als Indikator für eine Beziehung, für einen Menschen, für irgendwas sehen, so, habt ihr denn noch Sex? Gibt es irgendwie, wenn wir jetzt mal so ein bisschen kulturell, historisch, wissenschaftlich gucken, woher kommt es, dass wir so eine Sex so viel Bedeutung zuschreiben?
Das wäre der Teil, wo man so voll ausholen könnte. Und ich glaube, das geht auch zusammen mit der Frage vorhin, warum schämen wir uns so sehr dafür? Und es gibt viele, glaube ich, mögliche Antworten auf die Frage. Ich versuche jetzt einen Zugang, um den irgendwie kurz zu fassen. Und ich würde anfangen vielleicht mit so einem Begriff, den habe ich bei Adorno gefunden. Und der Text wurde in den 60er Jahren geschrieben. Vielleicht ist es auch eine wichtige Zeit, so die 1960er, ne, sexuelle Befreiung und all das. Und der benutzt einen Begriff, der kommt aus der Sozialwissenschaft, und zwar Fun Morality. Also so die Moral zum Vergnügen oder so das Gebot, du musst Spaß haben, was in der Zeit irgendwie herrschte. Und ich finde, das ist ein ganz hilfreicher Begriff, weil Sex und Spaß haben oder die vielen Glücksversprechen an Sex zum einen auch so daran hängen. Und dass wir heute wie auch dieses Gebot auf uns spüren, du musst dich ausleben, du musst dich vergnügen, du musst dich erfüllen, sonst stimmt etwas nicht mit dir. Und das ist ja aber so eine super interessante Norm oder wie eine Aufgabe, der wir uns stellen, die auch historisch Kontingent ist. Das heißt, hat sich gewandelt, das war vorher nicht so, und dass die Fun-Morality eine andere Moral quasi auf den Kopf stellt, weil es in früheren Zeiten Spaß haben eher sehr kritisch bewertet wurde. Spaß haben, wer Spaß hatte, hat seine Zeit verschwendet, und es gab eher einen Wert, fromm zu sein, sittsam zu sein, zu arbeiten, und Spaß haben ist ineffizient und so. Das gehört sich nicht. Und was sich dann gewandelt hat und vieles auch in der Sexualwissen-Historie kreist sich so ganz viel um die Veränderungen in der Geschichte im 19. Jahrhundert. Dazu lässt sich auch super viel sagen, aber kurz gefasst, was im 19. Jahrhundert passiert ist, ist so eine Entstehung von Industriegesellschaften, kapitalistische Struktur vor allem, die uns so sehr prägt, und dass das mit Sex auch so sehr zusammenhängt. Auch eine Entstehung von einer Unterhaltungsindustrie, Unterhaltungskultur, wodurch Freizeit und Spaß haben eben auch neu aufgewertet wurden. Aber wichtig ist, auf so eine bestimmte Art und Weise Spaß haben. Nicht einfach so, hey, beschäftige ich dich mit dem, was dich wirklich erfüllt, sondern eher, weil Spaß wohnt ja auch so etwas eigentlich inne, was immer auch wie so ein was Anarchisches und Wildes hat, aber die Art von Spaß und die Art von Sex, die dann gefördert wurde, ganz neu, also es wurde nicht mehr nur unterdrückt, sondern es wurde richtig zum Hab-Sex, dazu wurde ermuntert. So 60er Jahre ist vielleicht auch so ein Magazin wie der Playboy, der entstanden ist und total gute Verkaufszahlen hatte, ermuntert ja zum Sex haben, aber auf so eine ganz bestimmte Art und Weise sollst du dich darin ausleben. Und das eben auch durch so eine Performativity. Ich bin auf so einen guten Satz gestoßen, der irgendwie auch heißt, everybody is sexy, but nobody is horny. Also es geht irgendwie auch mehr um diese, um diese Art von die Herstellung eines Scheins an, ich arbeite an meinem Spaß, und dabei ist aber gar nicht mehr so entscheidend, empfinde ich wirklich Spaß? Empfinde ich wirklich Lust und Vergnügen? Sondern eher, ich hetze dem hinterher, dass ich unbedingt Spaß haben muss, was ein vicious circle ist, weil das wieder eher zu Druck und sich vergleichen und diese Last irgendwie spüren, dass ansonsten etwas nicht mit mir stimmt. Und genau, also zum einen kann das so heute, bis heute uns noch prägen, dieses Gebot, dass wir uns sexuell erfüllen müssen. Das hat auch was damit zu tun, mit welchen Bedeutungen Sex aufgeladen wird. Das, ja, bei Adorno gibt es auch diesen Begriff, wir sollen nicht nur einfach Sex haben, sondern ein healthy sex life irgendwie möglichst haben. Und das hat auch wieder was damit zu tun, dass dieses Wilde, was Sex und Vergnügen und Spaß eigentlich haben könnten, wieder wie so eingezähmt werden und möglichst gesund und möglichst gemanagt und möglichst, ne, lebe dich darin aus und hab Spaß, aber immer in so vorhersehbaren Kategorien. Also bloß auch nicht zu pervers, ruhig wild, 50 Shades of Grey, aber all das ist immer, bleibt in diesem vorhersehbaren Rahmen, in sowas, wo alles, was an Sex oder an Spaß oder an Gefühlen irgendwie wirklich aufwühlend sein könnte, weil es widersprüchlich ist, weil es ambivalent ist, weil es mich irritiert, das wird möglichst eingedämmt und soll möglichst eben funktional, möglichst effizient sein und möglichst wie so irgendwie glatt und eigentlich auch so soziale Strukturen weiter aufrechterhalten, weil an viel Sex haben oder auf eine, ne, je nachdem. Hab zum Beispiel, es wird in so bestimmte Bahnen gelenkt. Hab möglichst, wenn du in einer Beziehung bist, hab da Sex. Wenn du nicht in einer Beziehung bist, ist okay, denn solange du jung und knackig bist, hab da Sex. Wenn du älter wirst, it gives me the ick, so dann sollte man wieder keinen Sex haben, dann hör wieder auf. Also unsere Gesellschaft gibt so ganz strenge Bahnen, wann wir wie richtigerweise Sex haben müssten. Und dass wir uns dafür schämen, ist wie so, dann fällt man aus diesen sozialen Rollen ja auch irgendwie raus. Ich bin jetzt jung oder ich bin jetzt in einer Beziehung und ich spüre, ich habe in meinem Umfeld die ganze Zeit gelernt, dass ich dann Sex haben müsste und dass es doch auch toll ist, dass es schön ist, dass es so viel Spaß macht.
Ja. So Revolutionen oder so Generationen definieren sich ja auch immer darüber, dass sie sich unterscheiden wollen von denen, die davor waren. Mhm. Und klar, wenn davor das eher verklemmt war, Sex haben wir nicht und so, dass dann in den 60ern das Ganze befreit wurde. Das ist dann so die Gegenströmung, sage ich mal. Und jetzt ist ja die nächste Generation da, die sagt, ja toll, ihr habt euren Sex vermeintlich befreit. Mhm. Und du hast es auch gerade schon zum Abschluss einmal so gesagt, dass da jetzt aber eigentlich schon wieder noch ein Umdenken ist, die nächste Rebellion. Und zwar ist es ja dieses kollektive Turn-off. Das beschreibst du auch in deinem Buch.
Kollektiver Turn-off ist ein Begriff, den ich bei der Autorin Sophie Lewis gefunden habe, die eben beschreibt, wo ich auch jetzt den Eindruck habe, seitdem mein Buch jetzt draußen ist, hat es wie auch noch mal mehr Aufwind bekommen. Im Atlantic gab es so eine große Headline, The Big Sex Recession, also so eine Sexrezession, ein Rückgang. Statistiken, dass Menschen immer weniger Sex haben. SexualtherapeutInnen, die beschreiben, es kommen immer mehr Menschen zu ihnen, die sogenannte Appetenzstörungen haben, also mit Lustlosigkeit als Problem zu ihnen kommen, dass das zunimmt. Und dass der Gen Z eben der jüngsten Generation vorgehalten wird, was denn mit denen los ist, weil die interessieren sich gar nicht für Pornografie oder sind wieder so kritisch oder haben auch weniger Sex. All das beschreibt so einen Turn-off. Also irgendwie interessant, wir leben in Zeiten, die noch nie wie so frei und liberal waren, was Sex geht, anything goes. Und jetzt, wo alles geht, will keiner mehr. Ne? Womit hat das eigentlich was zu tun? Also das beschreibt diesen kollektiven Turn-off und hat das vielleicht sogar was damit zu tun, dass alles geht und wir so massenmedial von Sex auch umgeben sind, dass man wie so überstimuliert von der ganzen Sache ist. Ich habe eher den Eindruck, es hat weniger was damit zu tun, dass uns Sex mangelt, weil ich auch denke, es gibt nicht Sex an sich, sondern immer eine von einer bestimmten Art von Sex haben wir die Schnauze voll oder eine bestimmte Art von Sex oder ein Zugang an Sex führt dazu, dass es eher zu Lustlosigkeit eigentlich führt. Und wenn man sich, und das ist eher beim kollektiven Turn-off nicht wie wir hören jetzt alle auf, Sex zu haben, sondern ich habe den Eindruck, es entsteht wie so eine Begriffsneubestimmung und wie die Suche nach neuen Vorbildern, was unser Sex denn heute bedeuten soll, dass der fantasievoller, mutiger, selbstbestimmter, vielfältiger auf eine Weise sein kann. Also ich habe auch den Eindruck, die Gen Z beschäftigt sich mit sehr vielen Facetten des Sexuellen und hat vielleicht auf eine bestimmte Art von Kopulation, Geschlechtsverkehr und nach bestimmten Mustern keinen Bock mehr. Und die Phobie-Bewegung oder Zölibatsbewegung oder auch It-Girls wie Julia Fox, die irgendwie denken, mein Gott, Sex ist so echt so gähn, das Langweiligste auf der Welt, hat ja auch was damit zu tun, dass die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft uns Sex serviert, echt nicht so spannend ist oder echt nicht so wohltuend für uns. Und in meinem Buch beschreibe ich so vier verschiedene Zugänge, die Sex eigentlich genussfeindlicher machen und eben dazu führen, dass alle beautiful but not horny sind. Und das ist, dass Sex so viel instrumentalisierend eingesetzt wird, das heißt als Mittel zum Zweck. Und wir haben nicht mehr zusammen wie diese Erfahrung des Sexuellen, in der so viel passieren kann und wo auch der Raum des Unbekannten betreten wird und sowas Spielerisches von was stellen wir miteinander an, sondern eher wie so ein Tauschgeschäft. Hier ist mein Bedürfnis, du hast mir das zu erfüllen und mir zu handen zu sein. Und dann, genau, will ich mit diesem Sex auch was Bestimmtes erreichen, was eben auch viel damit zu tun hat, worüber wir vorher sprachen, dieses Selbstbild oder diesen Selbstwert herzustellen. Dann, dass Sex so allgegenwärtig ist und auf diesem Podest ist, wie du auch schon beschrieben hast. Und dass es auch wie andere Genüsse so madig macht, weil Sex wie zu oft wie so, so ganz dominant dann den Raum betritt und vielleicht ist man noch in dem, was blöderweise so Vorspiel genannt wird. Vielleicht möchte man sich in dem Raum mehr bewegen, weil der viel mehr sexy als der Sex ist, aber weil man dann den Eindruck hat, das ist ja aber nicht der richtige Sex, wir müssen auf den eigentlichen Sex hin. Und man ist, es gibt einen Sexualtherapeuten, der echt so beschreibt, wir lernen Sex als dieses Erregung, Steigerung, schneller, besser, weiter. Und dann wird es wie so eine Bergetappe besteigen und am Ende sein Fähnchen auf diesen Berg des Orgasmus irgendwie tun. Puh, ich habe es geschafft und von meiner To-Do-Liste quasi gestrichen. Aber so, warte mal, so wie ging es eigentlich? Ging es nicht eigentlich darum, dass wir miteinander eine Erfahrung teilen, uns begegnen, spüren, fühlen, lebendig sind? Und diese Lebendigkeit eben in sehr vieles fließt, auch in diese unbehaglichen Gefühle hinein oder in das Scheitern hinein oder in die Schlaffheit hinein oder in die Verkrampfung hinein, whatever. Whatever gerade halt lebendig ist und wo ich wahrhaftig ich selber bin.
Ja, aber man kann ja auch nur, was heißt nur, nein, aber man, es ist doch eigentlich kein Wunder, dass man erschlafft, verkrampft oder irgendwas, wenn auch einfach Sex als so eine, du hast gesagt, Bergetappe, ne? So Effizienz, Performance, so und so muss es aussehen. Mhm. So wie ich sehe in Filmen, ich sehe nicht viel von Sex in Filmen, sondern eigentlich, ich sehe ja immer wirklich nur die Etappen. Erst küsst man sich, dann ist ganz kurz irgendwie Vorspiel, aber eigentlich, dann hört man irgendwann stöhnen, man sieht es auch nicht unbedingt, was noch passiert und zum Schluss liegen beide ganz glücklich zusammen im Bett. Das ist ja so typischer Schnitt von einem Film. Mhm. Und es ist ja auch wie eine Etappe dann, also so Szene pro Szene, ne? Es steigert sich, es wird schneller, es wird doller, es wird lauter, ich weiß nicht was. Und zum Schluss natürlich kommt der Orgasmus.
In ganz vielen Interviews oder auch bei Lesungen, bei Gesprächen, wenn ich gefragt werde, was kann man denn machen, wenn wir in so einer sexuellen Misere leben und ja nicht im, es nicht so erotisch und wohlfühlend ist, was kann man denn machen? Und ich beschreibe all das, wie man sich neu begegnen müsste und nicht einfach nur diese To-Do-Liste abklappert, ist die Antwort immer, boah, das klingt aber anstrengend. Und das ist so, ja, ist es auch.
Ja.
Es ist aber auch eine schöne Art von Anstrengung und so, hä? Und ich glaube, wir suchen oft dann so the easy route out und wollen dann, ja, die einfache Lösung ist dann eher eben an diesem Schein zu arbeiten, sodass wir uns am Ende irgendwie auf die Schulter klopfen können, sagen können, ich habe alle Sex-Trainings irgendwie gemacht, mir alle Tipps aus der Cosmopolitan durchgelesen und was es nicht alles gibt. Habe an, weiß ich nicht, nehme von mir aus auch Tabletten, die mich besonders hart machen oder besonders empfänglich machen oder whatever, die wieder meine Lust steigern. Das kann man ja auch mittlerweile mit Medikamenten irgendwie so möglichst easy lösen. Und dann kriege ich meine Bestätigung für meinen Selbstwert. Das heißt irgendwie, ich bin ein guter Lover. Ich kann irgendwie, kann Leute zu Orgasmen bringen. Und Quantität ist dann vielleicht auch wichtiger. So und so viele Leute von mir kriegen dann auch Orgasmen. Aber es fehlt an diesem Spüren, an dieser Begegnung.
Du meinst gerade, dass viele einfach nach diesem the easy route, den einfachen Weg suchen. Und dabei ja eigentlich den eigentlichen Weg an sich überspringen, was in mir ist gerade so ein bisschen so eine Trauer hochgekommen, weil ich dachte, schade, auch die Bergetappe, es kann ja sogar auch schön sein, aber guck dich doch auf der Wanderung um.
Ja, voll.
Und der einfache Weg, also mein Stiefpapa, der ist immer so, der fährt am liebsten mit dem Auto in den Urlaub. So, weil er sagt, dann sehe ich doch den ganzen Weg. Wie schade ist es, wenn ich einfach nur, vermeintlich nur ins Flugzeug steige und dann lande ich. Ja, dann bin ich an meinem Ziel angekommen und habe da Zeit, mich umzuschauen. So. Aber was kann denn alles Geiles noch auf der Fahrt passieren? So, ne, welche Erfahrungen kann ich da noch sammeln? Und das, irgendwie dachte ich gerade so, ja, wie schön wäre es eigentlich, wenn wir diese Neugierde haben, was auf dem Weg uns noch alles begegnet und auf so einem Roadtrip hat man auch mal Pannen, so, über die man im Nachhinein aber ja gerne auch, also das sind meine besten Stories im Nachhinein. Ja. So. Warum können wir das nicht auch einfach auf unseren Sex irgendwie übertragen, sagen so, ey, die Panne, mein Gott, was da passiert ist. Drüber lachen oder vielleicht nochmal das Ganze reflektieren und auch so diese vorgeschriebenen Drehbücher dann verlassen. Mhm. Also wir haben ja gerade schon über Filme gesprochen. Und auch für unsere Körper gibt es ja so Drehbücher. Du schreibst auch in deinem Buch über Embodiment Practice, sage ich das gerade hoffentlich richtig?
Und es gibt dafür keine geschützten Begriffe.
Okay, und, gut. Ja. Das ist mir jetzt, ist mir so krass im Kopf geblieben, dass du beschreibst eine Übung, in der man einfach mal nicht im sexuellen Kontext über die Vulva streicht. Vielleicht rede ich es auch gerade völlig falsch und in meinem Kopf habe ich das so gedreht, dass ich dachte, boah, vielleicht will ich das mal so. Ja. Und man einfach guckt, okay, eigentlich habe ich gelernt von der Gesellschaft durch, ich weiß nicht was, so und so müsste jetzt mein Körper reagieren. So hat er jetzt darauf irgendwie, jetzt kommt der nächste Step, jetzt steigert es sich oder was auch immer.
Ja.
So einfach mal zu gucken, nee, wenn ich das mal ausklammer, was jetzt gerade von mir erwartet wird, dann kann ich viel mehr ins Spüren reinkommen und mich mit meinem Körper mehr verbinden. Mhm. Kannst du das irgendwie nochmal beschreiben, was da so, wie du da rangehst oder was das für Praktiken sind? Weil ich fand es voll spannend zu sagen, so, ey, verlass doch mal das Drehbuch für deinen Körper.
Das ist, warum ich diese Workshops so sehr liebe, die ich geben darf, wo Menschen sowas erfahren und erleben können. Und Workshops heißt, das sind irgendwie Workshops zu Sexualität, Intimität, Körperarbeit, aber es sind eben nicht das Erlernen von Skills, sodass man am Ende auf sein Portfolio schreiben kann. Ne? Ich weiß, wo die Gehfläche ist und kann irgendwie Deep Throaten oder was auch immer so als gute Skills gilt. Alles nichts dagegen, auch gut all das zu können, wenn man das denn möchte. Wenn einen das interessiert, kann man daran ruhig arbeiten. Aber es geht eher in meinen Workshops um dieses Unterschwellige, wie ist deine Beziehung zu anderen Körpern, zu deinem eigenen Körper, was steckt da alles drunter, und vor allem dieses, wie kann man auf den Körper hören, was hat er einem auch alles zu erzählen. Und das ist alles sehr informiert von so körperpsychotherapeutischen und vor allem auch traumatherapeutischen Schulen und Richtungen, in denen viel beschrieben wird, wie viel sich eben in die Körper so absetzt an Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln, aber eben alle diese Geschichten, die wir über Sex lernen, was das alles zu bedeuten hat, das setzt sich auch in unseren Körper ab und kann dazu führen, dass wir auf unsere Körper auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel bewegen, vielleicht beim Sex gar nicht mehr irgendwie schauen, was will sich in mir bewegen durch die Impulse, die durch mich durchgehen, sondern sehe ich jetzt gut aus? Müsste ich nicht diese tolle Pose machen? Verzieht sich gerade mein Gesicht weird? Ah, dann kontrolliere ich das jetzt lieber nochmal, bevor ich irgendwie komisch aussehe oder was auch immer. Und dass auch sowas drinsteckt wie was so wie so eine Erwachsenensexualität ist, die wir lernen, dass die eben so genitalzentriert ist. Also es gibt dann die primären Geschlechtsorgane zum Beispiel. Also es gibt wie so bestimmte Zonen des Sexuellen. Und das auch so ein bisschen wieder aufzulösen und größer zu denken, womit wir auf eine Weise ja auch voll auf die Welt kommen, dass wir so ein Wesen sind, das noch nicht all diese Botschaften über Sexualität, über Erwachsenensexualität gelernt hat und als Säugling irgendwie unseren Zeh in den Mund nehmen oder, und ja, unser ganzer Körper ist ja wie so eine erogene Zone auf eine Weise, die aber nicht in so, weil wir, also eben nicht in diesen Narrativen des Sexuellen irgendwie funktioniert. Und ich finde es super spannend, in diesen Workshops und in diesen Praktiken das wieder so ein bisschen mehr zu spüren, dass man sich erlaubt, so, warte mal, wenn ich jetzt mir viel Zeit nehme und das sehr langsam mache und wegkomme von, ich muss für mein Gegenüber ein bestimmtes Bild erfüllen, sondern jemand hält den Raum für mich, dass ich wirklich diese Gefühle spüren kann, dann wird was anderes sichtbar. Und das ist dann, was dann sichtbar wird, ist nicht besser oder schlechter, aber total interessant. Und die Übung, die wir gemacht haben, kommt, glaube ich, so aus dem Sexological Bodywork und heißt manchmal Orgasmic Yoga oder Orgasmic Meditation, was ich sehr schade finde, weil es dann wieder auf das Orgasmische ausgelegt ist. Und schöner fände ich es, wenn es einfach Genitalmeditation genannt wird. Meditation finde ich ganz schön, weil du hast es mit dem Ausstreichen schon genannt. Und das ist eben wie so eine Gebetsmühle, dass die sogenannten primären Geschlechtsorgane einfach so ausgestrichen werden. Und die Menschen werden in eine bestimmte Haltung versetzt, dass es eben nicht darum geht, irgendwas zu erreichen. Die Hände sollten möglichst entspannt sein. Das kann man auch irgendwie erreichen, indem man sich vorher vielleicht wie so ein bisschen erschöpft, ein bisschen schüttelt oder auch mal gerne mehr, um in einen anderen Zustand zu kommen. Oder wie so ein bisschen alles, was in den Händen an ich rubbel und reibe und werde ich jetzt auf den Höhepunkt bringen. Das steckt ja auch alles an Informationen in unseren Fingern. Das auch wie so loszulassen und so möglichst entspannt zu werden und nur mit dem Eigengewicht der Hände über diese Körperstelle zu streichen und dann auch auf die Atmung zu achten, weil die Art von sexuellen Zugängen auch sowas mit einem erregenden Atmen zu tun hat, möglichst schnell oder sich in die Lust auch hineinhecheln und einfach nur neugieriges, was passiert, wenn ich mal tief und gleichmäßig atme. Und was passiert, wenn dann Erregung aufkommt und ich die einfach wie so beim Meditieren, ein Gedanke taucht auf und ich lasse es wie eine Wolke einfach weiterziehen. Ich attache mich nicht, ich bleibe nicht irgendwo hängen, ich versuche nicht irgendwas zu jagen, ich versuche nicht irgendwas zu erreichen, sondern ich bin einfach nur präsent und habe nichts anderes zu tun, als hier diese Gebetsmühle zu sein, die einfach streicht, streicht, streicht. Embodiment heißt einfach, wie kann man mehr im Körper sein oder den Körper wie bewohnen? Und das heißt, eben nicht nur diese Maschine zu haben, die zu funktionieren hat, sondern wie so ich droppe da so rein und mache es mir darin gemütlich und schaue mich auch in diesem Zuhause irgendwie um. Und da sind vielleicht Ecken, die sind irgendwie schwierig, aber die lösen sich auf, indem ich mich so auf die einlasse. Genau, so eine Lauscharbeit und eine Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsarbeit, die da drin steckt.
Ich habe mich gerade, als ich zugehört habe, einfach gefragt, macht es vielleicht auch mal Sinn aufzuschreiben, wo meine ich, habe ich solche Skripte für meinen Körper? Weil als du erzählt hast so, oh, verziehe ich vielleicht gerade mein Gesicht, sehe ich in der Pose besonders aus. Aber dass ich auch dachte, macht es Sinn, das vielleicht mal aufzuschreiben oder auch das Warum aufzuschreiben? Weil man hat ja auch ganz viele Bedürfnisse oder Sex ist ja mit ganz vielen Bedürfnissen auch irgendwie aufgeladen und manchmal... Oder ich glaube, viele machen sich gar nicht Gedanken darüber. Vielleicht ist es ja auch einfach nur so, du hast vorhin gesagt, du magst Hautkontakt so gerne. Also vielleicht ist das ja auch einfach etwas, wo ich denke, boah, davon hätte ich gerne eigentlich viel, viel mehr. Mhm. Darum habe ich Sex, weil eigentlich liebe ich einfach nur die Reibung von Haut aneinander. Mhm. Oder ist es irgendwie wirklich ein energetischer Austausch? Weil ich meine, da passiert so viel beim Sex. Ist das vielleicht eher das, was ich... nicht erreichen, dann hätten wir wieder die Etappen, aber das, was ich spüren und erfahren möchte, macht es Sinn, sich wirklich mal einfach hinzusetzen? Oder ist das schon wieder zu verkopft und du sagst, nee, Tabea, jetzt lass doch einfach mal los, lass mal deinen Körper machen, der weiß schon. Weiß der?
Hey, also es gibt so viele Wege dorthin und ich glaube, vieles funktioniert zu verschiedenen Zeiten und es gibt nicht die eine Lösung und deswegen... wenn auch deine oder von den Zuhörenden ein Weg ist, auch verkopft zu sein. Ich meine, das ist ja auch, wenn das der Zugang ist, dann würde ich den erstmal umarmen und sagen, that's my style. Man muss sich ja auch nicht wieder irgendwie peinigen und sagen, oh, ich bin mal wieder nicht körperlich genug. Ich meine, am Ende ist es eh alles miteinander verbunden. Also man kann erstmal gar nichts falsch machen. Und das ist eh total wichtig, dass bei allem, was ich erzähle, nicht in die Falle tappen, dann zu sagen, zum Beispiel, das Performen beim Sex wäre wieder falsch und das dürfen wir nicht. Weil ich glaube, im Performen liegt auch was Wunderschönes und was richtig cool ist, was, wenn man sich dessen einfach bewusst ist. Ich glaube, das war der Schlüssel, den du so gesagt hast. Warum mache ich das eigentlich? Und wenn ich gerade Bock habe zu performen, weil ich mir denke, ich bin zum Beispiel, genau, ich stehe auf Hautkontakt, aber ich stehe auch total auf Ästhetik und ich stehe auch total auf das Theatrale. Und liebe auch wie so Musikvideos, die so hypersexualisiert sind und denke mir, geil, ich will diese Posen auch nachmachen, weil ich daran Freude habe. Wenn ich es aber mache aus diesem Angstgetriebenen, weil ich denke, oh, wenn mein Rücken jetzt nicht oder wenn ich im Doggy-Style bin und mein Bauch hängt runter, scheiße, das sieht scheiße aus, dann werde ich nicht mehr geliebt, dann hört die Person. Also wenn es davon getrieben ist, dann könnte ich mir vielleicht Gedanken machen, vielleicht eher mir ein Gegenüber zu suchen, das vielleicht irgendwie akzeptierender ist oder mir zu überlegen, genau, ist das jetzt wirklich meine Baustelle? Also einfach achtsam zu sein, nicht wieder zu denken, irgendwas von dem wäre dann falsch. Und auch zum Beispiel der Wunsch, leisten zu wollen, der kann auch was total Schönes haben, wenn ich mir denke, ich will aber die Skills lernen, wie ich... weiß ich nicht, mein Anus mehr entspanne, weil ich besser im Analverkehr sein möchte. So. Und wenn ich das mache, weil ich irgendwie denke, ist eine spannende Region, ich will es mal ausprobieren, dann ist es cool. Wenn ich mir denke, ich muss es machen, weil das ist gerade das neue Ding und alle sprechen davon und ich habe dann beim nächsten Girls-Treffen nichts zu erzählen, weil alle jetzt nur davon sprechen, dann sind es halt so voll entfremdete Gründe, die ja nicht so, nicht dieser intrinsischen Motivation folgen oder diesem... Was ist eigentlich möglich? Und ich habe einen neugierigen Zugang zu meinem Sex und meinem Nicht-Sex. Also voll, eine Möglichkeit kann sein. Ich habe zum Beispiel einen Workshop mal entwickelt, der heißt Sex Patterns, wo es genau darum ging, sich damit auseinanderzusetzen, welche typischen Muster man beim Sex eigentlich so immer wieder wiederholt. Was vielleicht auch so Signature-Moves sind, was man irgendwie immer macht. Oder wo man sich denkt, das ist so das, was regelmäßig immer wieder auftaucht. Und die Menschen waren dazu eingeladen, noch angezogen, also wie in so einer Trockenübung quasi, das auch einander zu zeigen und wie so das nachzuspielen, zu reenacten und so. Okay, also du würdest jetzt da liegen und irgendwann habe ich herausgefunden, wenn ich mein Bein so mache, dann kommt es bei der anderen Person total gut an, aber es fühlt sich für mich auch total gut an und deswegen mache ich immer dies und das. Und das Erstaunliche daran war nicht, dann zu sagen, diese Muster sind schlecht und wir machen immer das Gleiche und das ist deswegen langweilig oder wir müssen raus aus den Skripten.
Wow. Abschließend. Das Thema ist so komplex, ich weiß. Und es ist bestimmt eine der schwierigsten Fragen, die ich jetzt stelle. Aber gibt es einen Stolperstein, von dem du sagst, ey, lass uns den mal aus dem Weg räumen, um Sex zu befreien?
Leider, glaube ich, sehr viele Stolpersteine. Ich finde, ganz viel ist dieses, und auch die Falle bei den Versuchen beim Befreien, ist dieses, wir sollen und wir müssten doch eigentlich das machen. Also ich glaube, dieses Wort soll ist so etwas, was mir immer wieder als Stolperstein auftaucht. Auch bei Interviewfragen, was sollen wir denn jetzt machen, damit es besser wird? Und jetzt dieses, schon mal dieses soll loswerden und eher dieses lauschende, neugierige, was erzählt mir mein Körper denn? Weil zum Beispiel die Unlust oder Verkrampfungen oder Schlaffheiten zeigen vielleicht, ich bin das Problem, sondern die Art und Weise, wie vielleicht die Person, mit der ich ja Sex haben will, Sex definiert oder meint, dass nur diese Person darüber bestimmt, was wir jetzt machen. Das ist eigentlich, was mein Körper nicht möchte. Also Sex ist nicht der Feind, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und deswegen stärkt uns eben die Lustlosigkeit oder alles andere so den Rücken und sagt, hey, hier stimmt etwas nicht. Und darauf können wir so voll hören. Und ein großer Stolperstein ist, glaube ich, auch noch zu versuchen, wie dieses Problem so direkt anzugehen. Vielleicht um die Sache mit Vaginismus nochmal aufzugreifen. So ganz kurz, ich war bei einer Infoveranstaltung dazu, wie das so passiert und auch so einen Kreislauf geben kann, der sich immer wieder selber verstärkt und es kann losgehen, einfach wie mit einmal Schmerzen gehabt zu haben, vielleicht auch durch eine Pilzinfektion oder was auch immer. Dann entsteht Angst, dann vermeidet man es, dann entsteht Druck, weil doch die Gesellschaft oder die Partnerpersonen so sagen, das ist aber ganz wichtig, dass wir penetrieren, dann entsteht die Verkrampfung, dann entsteht noch mal mehr Schmerz und dann ist man schon in diesem Zirkel, wo so ein Symptom eben entstehen kann. Und was viele dann machen, ist so versuchen, immer wieder zu penetrieren, um zu gucken, dass ich muss da durchbrechen durch diese Vagina-Mauer oder was auch immer. Und auch bei der Infoveranstaltung haben viele gesagt, dass Ärzte ihnen geraten haben, trinken Sie einfach Alkohol, das entspannt. Und dann klappt es auch wieder mit der Penetration. Und das Ziel ist dann immer, wie kriege ich den Penis rein? Und wo ich wirklich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sogar medizinisch ausgebildetes Personal, das Einzige, worauf sie, das ist schlimm, ne? Welche Hilfe sie aber in die Hand geben, ist dieses, oder man verschreibt ihnen wirklich so eine Betäubungscreme, die man sich auf die Vulva und Vagina schmiert.
Was zur Hölle?
Und dann ist so, dann kommt der Penis rein, aber ich spüre nichts.
Ja, toll.
Die Muskulatur wird vielleicht auch noch, weil ich ja nicht spüre, dass es mir eigentlich wehtut, irgendwie kann irgendwie verletzt werden. Genau, und das ist immer dieses, dass am Ende XYZ rauskommen muss, davon sich völlig zu befreien, sondern wie du schon gesagt hast, ein bisschen der Weg ist das Ziel. Und eher, das ist schlimm.
Oh mein Gott, ja, ich habe am Anfang ja die Frage gestellt, was ist eigentlich Sex? Also wenn ich das höre,
ja,
das ist es auf jeden Fall nicht.
Eben. Und das ist, glaube ich, das ist das Schlimme, dass wir aber so Bilder im Kopf haben.
Bilder, wie eben also der Penis muss da auf rein. Jeden Fall rein.
Und wenn das nicht klappt, dann ist alles verloren. Und das, also Sex kann so viel sein. Und wirklich einfach wieder auf Pleasure oder was finde ich interessant, Lust, wo... Es kann ja auch über Sprache nur funktionieren oder wie das mit der Haut eben und wie wollen wir miteinander sein und nicht dass die Körper so herhalten und so auf so der oberflächlichsten Ebene diszipliniert werden, dass sie da reingequetscht und gepresst werden in ein bestimmtes Schema, davon echt rauszukommen und zu genießen, jetzt kommt meine lustvolle Phase. Toll, jetzt habe ich meine lustlose Phase, ich genieße jetzt mal meine Langeweile. Ach, ich habe mehr Zeit, wo ich jetzt keinen Sex habe, mehr zu lesen oder mich mehr mit Spiritualität zu beschäftigen. Das ist ja auch ein ekstatischer Zustand oder ich gehe raven von mir aus. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, all das zu spüren, was wir meinen, beim Sex zu spüren. Das kann man alles herausfinden. Wenn es mal nicht klappt, dann ist so, ja, da stehen noch so viele Türen offen. Genau, und versuch nicht so, wie manchmal so Fliegen, die immer gegen die Scheibe fliegen, weil sie meinen, da geht's doch raus, so, geh einfach mal einen anderen Weg.
Du hast viele tolle Antworten gegeben. Ich fühle mich gerade richtig nochmal bereichert. Ich kann aber auch versprechen, es steht noch mehr in deinem Buch. Das möchte ich jetzt einfach nochmal hier betonen. Not giving a fuck. Also, nur weil wir jetzt so ein wunderschönes Gespräch geführt haben, heißt das lange noch nicht, dass in dem Buch nicht noch mehr steht. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe es an einem Tag durchgelesen, am nächsten Tag. Ich habe so viel markiert. Oh mein Gott, ich habe selten so viel in einem Buch markiert. So viele Sätze, wo ich auch, die ich eigentlich heute alle noch vorlesen wollte. Aber die lest ihr einfach zu Hause bitte selber. Deswegen danke für dieses wundervolle Gespräch, Beate.
Oh, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank für deine Begeisterung und alles. Voll schön.
Ihr findet Beate auf Instagram. Ich verlinke euch alles in den Shownotes sowie auch ihre Website, denn sie hat schon erzählt von ihren Workshops. Die gibt sie auch. Die findet ihr dann verlinkt in den Shownotes, as I said. Mich findet ihr auf Instagram als I am Tabea Sophia. Ich freue mich immer über Anregungen. Slidet in meine DMs, droppt Fragen zu dieser Folge, vielleicht aber auch zu anderen, wie auch immer.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis ganz bald.